Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Und als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Und das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Presales-Rolle. Mein Liebster, was hast du uns heute mitgebracht?
Wir setzen heute die schon vor einigen Monaten, vielleicht schon vor ein paar Jahren in Lauf gesetzte Diskussion rund um Pre-Sales, Solutions und Post-Sales fort. Diesmal aber mit ein bisschen mehr Zahlen, Daten und Fakten zu dem Thema, damit man für sich auch mal endlich mal eine Entscheidung treffen kann.
Okay, dann musst du mir gleich die Frage beantworten, was mache ich eigentlich hier, weil vielleicht hättest du einfach James und John einladen sollen. Aber ich sag mal, und damit ganz viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
Ja, jetzt musst du das kurz erklären. Vielleicht weiß der geneigte Hörer ja gar nicht, wen du mit James und John meinst.
Naja, wir hatten ja auf dem letzten Artist Circus, den es ja so nicht mehr gibt, hatten wir sowohl den James Cakes als auch den John Upton als Speaker. Ne? Und der eine hat gesagt, auf keinen Fall sollte man Pre- und Post-Sales vermischen. Und der andere hat gesagt, auf jeden Fall sollte man das tun. Das ist der einzig richtige Weg nach vorne. Und seitdem sehen wir die Diskussion ja immer wieder. Und ich habe ja wie immer keine Ahnung, wenn du Folgen vorbereitest, worum es eigentlich geht. Aber anscheinend hast du dir das als Thema rausgepickt. Deswegen habe ich gesagt, naja, dann red doch mit denen, die sich damit auskennen. Was mache ich eigentlich hier?
Ja. Also es gab einen konkreten Anlass für mich auch nochmal in das Thema tiefer reinzugehen. Den Anlass, den nenne ich auch gleich. Vielleicht noch kurz zur Einordnung, der James Cakes, ne, der hat ja schon 2021 oder was das Presales Collective gegründet. Inzwischen macht er was anderes, aber wir sind immer noch im engen Austausch mit ihm. Der John Upton, Presales Leader bei Cisco, Splunk, hat viele hundert SEs in seiner Org. Also das waren so die beiden Perspektiven, die aufeinander gestoßen sind. Und ich kann zumindest mal eine Sache vorwegnehmen. Also beide haben recht, aber wie ein guter SE sage ich auch hier, it depends. Und dieses It Depends, das werden wir heute mal gemeinsam ein bisschen auseinanderdividieren.
Bevor wir das auseinanderdividieren, ich spreng jetzt natürlich komplett wieder deine Agenda und deinen Plan, aber es ist mir auch egal.
Ich rechne ja schon mit gar nichts an. Ich bin ja auf alles vorbereitet hier, obwohl ich eigentlich derjenige bin, der das Thema mitbringt. Kommt jetzt erstmal Jan und schießt hier quer, ist doch alles fein.
Du kannst ja auch das Thema mitbringen, das sei dir auch komplett gegönnt, hat auch überhaupt gar kein Problem damit. Aber ich möchte dich natürlich auch heute von ganzem Herzen fragen, was hat dich denn letzte Woche so am meisten bewegt?
Also ich kann dir sagen, was mich am wenigsten bewegt hat. Und am wenigsten bewegt hat mich mein Fahrrad, weil das immer noch Pedalen braucht, was wirklich sehr bedauerlich ist, weil draußen sind 22 Grad und du schönstes Fahrradfahrwetter. Das werde ich aber am Mittwoch Nachmittag erledigen. Donnerstag ist ja hier Feiertag. Ne? Also jetzt der geneigte Hörer weiß, wann wir gerade aufnehmen. Und da wird mal das Gravelbike wieder ausgepackt. Frage super also, beantwortet, oder?
Ja, vielleicht kannst du die Frage auch nochmal richtig beantworten und dann kannst du gleichzeitig auch noch die Frage beantworten, warum die Ausrede ist, dass eins von deinen vier Fahrrädern keine Pedale hat und du deswegen kein Fahrrad fahren kannst.
Naja gut, also ich habe keine vier Fahrräder, da fängt das schon mal an.
Ich dachte, du hast vier Fahrräder. Du hast drei.
Ich habe mehr als eins, aber nur eins davon, von denen mehr als eins, ich glaube, es sind eigentlich zwei oder drei, ich weiß gerade gar nicht, worauf du referenzierst, ist wirklich nur eins, mit dem man Spaß haben kann beim Fahrradfahren. Und das hat halt keine Pedalen. Ja,
hat er anscheinend bis jetzt keine Priorität. Aber jetzt kannst du die Frage auch nochmal ernsthaft beantworten. Was hat dich denn bewegt?
Oh, ist das was Privates. Also ich war am Donnerstagvormittag, war ich auf dem Weg zum Frauenarzt mit meiner Freundin, die gerade hochschwanger ist. Also in zwei Monaten ist es soweit. Und da gab es zum dritten Mal einen etwas umfangreicheren Ultraschall. Und dann sieht man dann so lustige Dinge. In einem Satz hat dann die Frauenärztin gesagt, ja, hier ist übrigens der Hoden. Da musste ich dann so ein bisschen schmunzeln. Stand für den Tag nicht auf meiner Bingo-Karte, so einen Satz zu hören. Aber ja, okay, also war irgendwie ein bisschen lustig, ein bisschen interessant und vielleicht auch ein bisschen respekteinflößend.
Ja. Ja, und ich finde das super, dass hier gar kein Business-Thema kommt. I'm really happy for you and the rest of the family. Und ich freue mich dann schon. Baby-Party und
es wird. Ja. Also ich kann auflösen, du und ich, wir sind nicht eingeladen.
Ja, ja, da gibt's ja mehrere Anlässe, wo man irgendwas feiern kann. Ich freue mich auch schon, das erste komplett unnötige Geschenk an dieses Kind zu machen.
Boah, schwierig.
Irgendwas, was ganz viel Krach macht für die liebenden Eltern. Gut, Spaß beiseite. Zurück zum eigentlichen Thema, bitte.
Ja. Also, die Bowtie, sagt ihr was?
Ja, habe ich schon gehört.
Erzähl mal, im Kontext B2B-SaaS natürlich sind wir jetzt mal endlich angekommen, ja.
Ja, also vor dem Verkauf und nach dem Verkauf.
Ja, genau. Haben wir uns ja auch gar nicht selber ausgedacht. Winning by Design, glaube ich. Dieser Niederländer, sein Name ist Jaco, glaube ich, Vorname. Nachname ist immer kompliziert. Ich belasse es bei Jaco. Winning by Design hat den Begriff Bowtie meines Erachtens stark geprägt. Und was ist mit der Bowtie eigentlich gemeint? Naja, also die linke Seite der Fliege ist praktisch der Sales Funnel und die rechte Seite der Fliege ist da, wo ein Bestandskunde weiter wächst und uns noch mehr Umsatz bringt. Ganz platt gesprochen mal. Du googelst gerade irgendwas parallel oder was? Du willst mal nachschauen, wie er heißt? Sehe ich das gerade richtig in deinem Gesichtsausdruck?
Ja, ich bin aber zu schlecht dafür im Googlen. Also ist auch egal. Ich wollte eigentlich fragen, du hast sehr schöne Visuals dazu, wie ich weiß, nämlich davor und danach. Ich weiß nicht, ob das was ist, was du teilen kannst oder ob sich die Leute dafür schon einen Call mit dir buchen sollten. Also das sowieso. Aber du hast es ja sehr schön visualisiert. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Ich sehe jetzt immer mehr, also auch Leute, die in unserer Bubble so unterwegs sind. Videopodcast scheint eigentlich echt das Ding zu sein. Wir hatten das auch mal.
Vielleicht bitte Halsmaul, echt.
Vielleicht ist die Möglichkeit, du bist ja hier Marketing- und Vertriebsverantwortlicher. Kannst du das nochmal mit auf die Ideenliste nehmen, weil ja, da könnte man sowas auch mal einfach in die Kamera.
Naja, also ich habe unsere Interpretation der Bowtie so links wie rechts, ja, würde der geneigte Fußballfan sagen, habe ich schon mal auf LinkedIn geteilt und auch immer mal wieder, weil es natürlich ein tolles Gesprächsthema ist auch. Videopodcast, ja, haben wir schon mal gemacht. Die Aufrufzahlen bei YouTube waren so ein bisschen Medium, von daher habe ich es erstmal für mich abgehakt. Aber also wenn du jetzt sagst, ich will mal unbedingt dieses Visual sehen, buch den Call, zeige ich dir, können wir drüber sprechen, kein Thema. Und da will ich inhaltlich jetzt mit dir auch mal rein, weil im Prinzip ist ja hinter der Frage Solutions, Post-Sales, was haben Solution Engineers da zu tun eigentlich, ist ja genau auf diese Bowtie bezogen. Also linke Seite wäre ja Pre-Sales und rechte Seite wäre Post-Sales. Und ich glaube, dass man am Ende von unserer Konversation heute mit einer sehr klaren Idee rausgehen kann oder zumindest mal mit einem sehr klaren Handlungsleitfaden, um für sich zu entscheiden, ob also deine SEs, solltest du ein Team leiten oder solltest du als SE arbeiten, also ob es lohnen sich würde, auch Post-Sales mehr Zeit und Energie zu investieren, ja oder nein. Und ich habe ein paar Statistiken mitgebracht. Ich habe ja gesagt, natürlich, ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, deswegen tatsächlich ein paar Statistiken. Und ich fand die wirklich ziemlich, ziemlich interessant. Also ich habe mal geschaut, wie hat sich denn eigentlich, vielleicht muss ich noch anders anfangen. Bevor ich auf die Statistiken komme, möchte ich zwei Dinge grundsätzlich unterscheiden. Es gibt Software, die funktioniert seat-based. Du hast solche Software schon verkauft, ich habe solche Software so schon verkauft. Ich mache mal ein Beispiel. Die klassischen CRM-Anbieter sind meistens seat-based. Ne, da hast du irgendwie eine Vertriebsmannschaft, 100 Leute. Dann verkauft dir der CRM-Anbieter für deine 100 Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen 100 Lizenzen. Pro Account Executive ein Seat. Erstmal Haken dran. Ja, du guckst schon wieder so, als wenn du widersprechen möchtest. Das
ja, natürlich, weil wenn du dir die aktuelle Berichterstattung mal zum Beispiel zu Salesforce anguckst, die werden jetzt schon Vogel zeigen, weil die werden das mal peu à peu umstellen. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
Ja, dann sag doch einfach aber, ja.
Ja, ich sag jetzt einfach ja. So, bitte.
So, also wir beide haben bei Kalidus Cloud gearbeitet. Da haben wir hier Cloud Commission Software verkauft. Da ging es doch immer danach, wie viele Leute geht es hier eigentlich so? Also Anzahl der Seats war Determinante Nummer 1 für den Preis, der am Ende bei den Lizenzen stand.
Pro User, pro Monat mindestens ein Jahresvertrag.
So, danke. Absolut. Er hat es geschafft, ja zu sagen. Also. Ja. Und jetzt gibt es natürlich noch ein paar andere Softwarekategorien. CRM ist natürlich immer ein bekanntes, nettes Beispiel, was sich heranziehen lässt. Aber gibt ja jede Menge Softwarekategorien, die genauso abrechnen. Da geht es irgendwie um Anzahl der Seats, Anzahl der Lizenzen, bla 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 bla. So, und dann gibt es natürlich, und darauf hast du ja gerade schon so ein bisschen angespielt, es gibt Geschäftsmodelle, die sind inhärent mehr consumption-based. Ich mache auch gleich ein paar Beispiele. Und dann gibt es jetzt ein paar Unternehmen, und Salesforce gehört sicherlich auch dazu, ohne dass ich jetzt genau die Pricing-Tabelle von denen kenne, wo es anfängt, sich beides zu kombinieren. Da habe ich auf einmal ein Seat-based Pricing, aber ich habe eben auch ein consumption-based Pricing. Die klammern wir mal ganz kurz aus, diese Hybrid-Modelle. Das ist ja praktisch so ein bisschen die Endausbaustufe. Kommen wir mal zu denen, die klassischerweise schon immer consumption-based abgerechnet haben. Auch das gab es nämlich auch schon vor AI und so weiter. Zum Beispiel ein Payment Provider. Ja, da gibt es ja so ein paar Bekannte am Markt, keine Ahnung, Stripe und wie sie alle heißen. Ist ja auch B2B-Software, guess what? Und die rechnen typischerweise nach dem Transaktionsvolumen ab. Das heißt, du kommst in einen Vertrag mit einem beispielsweise Einzelhändler. Der Einzelhändler kauft jetzt erstmal dann diese Plattform. Da wird es wahrscheinlich auch eine Plattform-Fee geben und ein paar Installations und so weiter. Aber das ist alles egal, weil die eigentliche Kohle wird damit verdient, wenn richtig Volumen über deine Plattform läuft. Und dann hängt praktisch das, was du in Rechnung stellst, diesem Einzelhändler, davon ab, wie hoch dieses Volumen ist. Kurz nur eine Sache, bevor wir weitermachen. Und die ist für dich, wenn du ein Pre-Sales-Team führst. Jan und ich haben nach 15 Jahren im B2B SaaS und SE-Leadership immer nach einem Ort gesucht, wo man echte Führungsthemen besprechen kann. Kein Sales-Pitch, keine Produktdemos, einfach ehrlicher Austausch mit Leuten, die dieselben Herausforderungen kennen. Wir haben diesen Ort ehrlicherweise nie gefunden, also haben wir ihn jetzt selbst gebaut. Unsere Pre-Sales-Leadership-Workshop und Dinner sind genau das. Ein Invitation-Only-Event für SE-Leader. Maximal 35 Teilnehmer pro Stadt, ausschließlich Führungskräfte. Workshop-Teil am Nachmittag zu echten Leadership-Themen wie Scaling, Enablement und Operations und danach gemeinsames Dinner mit Essen und Getränken inklusive. Das Ganze machen wir viermal im Jahr in Berlin, Frankfurt, Köln und München. Die Spots sind typischerweise stark begrenzt und die Events sind in der Vergangenheit schnell ausgebucht gewesen. Das heißt, wer hier wartet, der schaut eher in die Röhre. Für 49 Euro sicherst du dir deinen Platz bei der nächsten Stadt oder du trägst dich einfach direkt auf die Warteliste ein, bevor die offiziellen Tickets überhaupt live gehen. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit findest du auf serockstars.com/dinner. Den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes für dich. Und jetzt zurück zur Folge. Ein anderes Beispiel wäre sowas wie E-Commerce. Provider, ne? Also keine Ahnung, deutsches Beispiel, Spryker macht E-Commerce, Shopify, whatever. Gibt es auch ein paar, auch bekannte. Auch dort ist es so, du kaufst da die Online-Shop-Infrastruktur. Hier SAP hat ja auch E-Commerce, keine Ahnung, wie das Ding heißt, weißt du besser als ich. Auch dort ist ganz häufig das Abrechnungsvolumen über den Job entscheidend dafür, wie viel Geld wir eigentlich verdienen als Anbieter, als Softwareanbieter. Wir halten fest, es gab schon immer Seat-Based Pricing und es gab auch schon immer Consumption-Based Pricing. Und jetzt komme ich zu den Zahlen. Jetzt haben wir diese Unterscheidung gemacht. Also, 2018 waren 27% der SaaS-Firmen Usage-Based Pricing. Also Umkehrschluss, 73% waren es nicht. 2025 sind es schon 85% der SaaS-Firmen, die Usage-Based Pricing haben. Also es hat sich von einer Minderheit zu einer Mehrheit entwickelt, welche Anzahl der SaaS-Firmen eine Form von Usage-Based Pricing haben in den letzten 10 Jahren massiv zugenommen. Quellen übrigens OpenView, Metronome, McKinsey und so weiter. Also seriöse Quellen.
Ich versuche das gerade mal gegen unsere Anbieter zu matchen. Da würde ich gefühlt schon sagen, ist der Großteil immer noch also userbasiert.
Was meinst du mit unsere Anbieter? Die Softwarelösung,
die wir selber benutzen? Nutzen, ne? Also wir nutzen ja gefühlt so 40 verschiedene Softwarelösungen. Mal mehr, mal weniger. Und da ist schon noch viel Seed-based oder User-based Pricing mit dabei. Du hast ja aber auch gerade gesagt, mindestens eine Art dieser neuen Abrechnung. Und klar, also jetzt, keine Ahnung, banales Beispiel, ne, Weed, was wir nutzen hier, um Videos zu recorden und zu schneiden und so weiter. Ja. Da hast du auch ein Seed-based Pricing. Sobald du aber anfängst, hier diese AI-Features zu nutzen, dann kaufst du mehr oder weniger irgendwelche Tokens oder wie auch immer deren Währung heißt. Ja. Und je mehr du es dann nutzt, desto, naja, klar, genau. Größer wird dann das Volumen. Also das ist so eine Mischform, was die haben. Absolut, ja. Aber das ist, also ich bin überrascht, dass die Zahl so hoch ist, aber mit der Einschränkung mindestens irgendwo eine Stelle, wo sie es schon tun.
Genau, kann ich's einordnen. Genau. Also das ist eigentlich so das, was jetzt fast alle Firmen haben, die auch eher aus dem traditionellen Seed-Based Pricing kommen, dass sie irgendwo eine Komponente drin haben, die Consumption-Based ist. Übrigens, ich weiß nicht, ob das so stimmt, was du sagst. Ich baue ja parallel unseren anderen Podcast auf, unseren englischsprachigen Podcast. Also hier, lieber Zuhörende, solltest du nicht reingetuned haben. Leading Presales, da geht es hauptsächlich um Führungsthemen in Presales. Unsere beiden Co-Hosts, Nate und Ava, wohlgemerkt zwei KI-Avatare, die sich über echte Themen, die wir aus den Coachings und so weiter mitnehmen und aus Führungsgesprächen mitnehmen, diskutieren die dort. Und das machen wir ja mit 11 Labs. Und 11 Labs hat nämlich genau diesen Mix zum Beispiel auch. Ne? Die haben so verschiedene Pakete und das sind dann Inklusivminuten. Du kannst ja aber immer auch mit Credits noch optoppen. Und so weiter. Ne? Wir benutzen ja auch Google Cloud für manche von unseren Sachen. Da hast du auch so ein Inklusivvolumen und wenn du drüber gehst, dann kommt halt ein extra Preis. Also dieser Hybridansatz ist ganz ganz häufig der Fall.
Ich wollte nur diesen einen Punkt rausheben, weil wenn du den Satz überhörst, dann würdest du ja sagen, über 80% haben jetzt dieses Preismodell. Aber das ist es ja nicht, sondern ein Teil
nicht
davon.
Nicht ausschließlich, aber es genau. ist, genau. Mhm.
Ja. Es gibt auf jeden Fall eine Tendenz. Und also ich meine, das diskutieren wir heute nicht im Detail. Aber ich finde das erstens mal spannend, weil das ja gefühlt auch, also wenn du Mehrwert von mir hast, weil du mich wirklich intensiv nutzt, ne, dann gibt es da Volumen und Transaktionen und so weiter. Und wenn nicht, ja, dann halt auch nicht. Und dann gehen vermeintlich deine Kosten auch runter. Und ich bin jetzt gespannt, wie du die Brücke baust, weil ich natürlich schon bis hierhin auch folgen kann, dass dann der Anspruch an ein Presets-Team vielleicht ein anderer ist, als wenn ich hier reines Seed-Based-Pricing verkaufe.
Ja, das ist genau das, wo ich natürlich hin möchte. Ich habe noch mal eine Liste mitgebracht von so klassischen consumption-lastigen Geschäftsmodellen. Ich habe ein paar Beispiele genannt. Dazu gehört zum Beispiel auch Cloud-Infrastruktur oder API-Services, Data und Analytics, anscheinend auch ganz häufig consumption-based, ohne dass ich dort jemals gearbeitet hätte. Also was wie Snowflake oder Databricks. Klar, auch sowas, was wir benutzen, Anthropic, ja, API-Schnittstelle kostet per Token, wenn ich nicht gerade die Flat-Fee benutze. Und so weiter. Seed-based klassischerweise, CRM, Collaboration Software, Projektmanagement, sowas wie Asana, Jira oder auch HR und HCM-Lösungen, Workday, Bamboo, HR, whatever, sind im ersten Schritt meistens irgendwie Seed-based, im ersten Schritt zumindest. Und dort zeigt sich auch, das ist ein Insight von McKinsey, dass so diese Incumbents, also die Softwarefirmen, die halt schon jetzt seit 10, 20 oder noch länger Jahren am Start sind, zum sehr großen Teil Flat-Fee-Metriken benutzen, wohingegen AI-Native-Companies zu einem größeren Prozentsatz schon auf Consumption-Pricing-Modelle setzen. Und das Fazit, was man hier schon mal drunter ziehen kann, dass Hybrid im Prinzip also König ist. Also selbst die klassischen Incumbents haben jetzt eben angefangen, also 46% der klassischen SaaS-Firmen benutzen inzwischen Hybrid-Modelle, das heißt ein Seed-Base-Pricing oder eine Base-Fee kombiniert mit Usage. Tendenz eher steigend. Was hier ganz spannend ist, Net Revenue Retention. Ist das ein Begriff, mit dem du sofort was anfangen kannst? Wenn ja, magst du kurz erklären, ansonsten mache ich es kurz.
Ja, erklär es mal kurz, komm.
Also Net Revenue Retention kann man natürlich über verschiedene Perspektiven sehen. Ich gucke jetzt mal auf Net Revenue Retention auf Account-Ebene. Also ich habe einen gegebenen Bestandskunden wohlgemerkt und der hat jetzt von mir aus im letzten Jahr 100.000 Euro bei uns ausgegeben und dieses Jahr gibt der 110.000 Euro aus. Dann habe ich eine Net Revenue Retention von 110%. Also ich habe eine höhere Retention als 100%, weil der Account gewachsen ist, in dem Fall um 10%. Und so kann ich praktisch die Performance von einzelnen Accounts oder Kundensegmenten oder von meiner Gesamtcompany natürlich betrachten. Und hier gibt es auch interessante Statistiken, dass nämlich Usage-Based Pricing in der Net Revenue Retention Seed-Based Pricing schlägt. Also Geschäftsmodelle, die klassischerweise auf Usage-Based Pricing gehen, die Studie ist von ChargeB, die haben festgestellt, dass Usage-Based Pricing Geschäftsmodelle zu 100 im Mittel Net Revenue Retention haben von 111%, wohingegen Subscription-Based Preismodelle nur 108%. Das ist noch kein so großer Unterschied, aber es zeigt sich schon mal auf, dass Usage-Based Pricing anscheinend schneller dazu einlädt, bei einem gegebenen Anbieter noch mehr Geld auszugeben. So, also das nur so als kleiner Fun-Fact hinterher. So, jetzt drehen wir mal die Schleife. Das ist alles im Prinzip Präambel gewesen. Was hat es jetzt mit Solutions und Presales zu tun? Und also meine Hypothese ist an der Stelle eigentlich ziemlich klar, dass wenn wir der Meinung sind, oder wenn ich jetzt mal auf meine Pre-Sales-Motion schaue und mein SE-Team primär Pre-Sales unterstützt, dann steht dem entgegen ja ein ARR, den wir jedes Jahr unterstützen und dazu gewinnen. Also typischerweise ist die KPI Nummer 1 für die meisten Pre-Sales-Teams Net New ARR. Also wie viel Neugeschäft bringen wir rein? So, das ist eigentlich das, worüber Pre-Sales-Teams seit Jahrzehnten gesprochen haben. Und wenn ich jetzt aber schaue, dass wir mehr in so eine Usage-Based Pricing reinkommen, das heißt, wo der erste Vertrag zwar zustande kommt, wir aber noch gar nicht so viel Revenue machen, vielleicht nur so ein bisschen, dann ist doch die Überlegung, wie viel Prozent der Zeit muss dieses Pre-Sales-Team Post-Sales verbringen, damit es sich mindestens genauso viel lohnt wie Pre-Sales. Und wenn das der Fall ist, dann bitte lass das Team mehr Post-Sales arbeiten. Weil wir haben ja das leider sehr komplexe Bild, dass wir bei Bestandskunden haben wir typischerweise einen Account Manager und wir haben Customer Success. Jetzt kann ich ja argumentieren, und das war ja auch Johns Position, was soll da Pre-Sales? So, Pre-Sales hat seine Stärken vorne hin. Wir wollen den Kunden überzeugen, dass wir hier der richtige Anbieter sind. Und wenn wir den Kunden dann überzeugt haben, dann haben wir doch eine Support-Infrastruktur hinten raus. Also rechte Seite der Bauteil mit Account Management und Customer Success. Wenn wir jetzt aber zeigen können, dass mit der Involvierung von Solutions-Teams, also ich löse jetzt hier ganz bewusst den Pre-Sales-Begriff auf, dass wir es schaffen, mit dem Einsatz von Solutions-Teams hinten raus bestehende Kunden so viel stärker in das Wachstum zu bringen, also Wachstum im Sinne von, sie lassen bei uns mehr Geld, dass es dieser Grad des Zuwachses höher ist als das, was ich Pre-Sales als Net New ARR mit reinbringe, dann hat es sich betriebswirtschaftlich gelohnt, das zu tun.
Ich kann der Logik folgen und ich habe sehr viele Fragen.
Kannst du der Logik folgen?
Wenn wir sie erstmal klären. Also wenn du Neugeschäft sagst, dann redest du davon, dieser Kunde, den gab es vorher gar nicht bei uns.
Genau. Ja, das meine ich damit. Ja. Mhm.
Ich finde auch, das ist also diese, ich frage mich immer, also muss man das alles so super hart irgendwie abgrenzen? Ne? Also ich kann ja auch sagen, der hat jetzt mal einen Vertrag bei uns unterschrieben, ja, und da ist irgendein bestimmtes Volumen mit dabei und die einen nennen es dann Upsell und Cross-Sell und was auch immer Sell, ja. Aber am Ende geht es ja darum, halt mehr zu machen als da, wo ich gestartet bin. Und du sagst ja im Prinzip, da werden die gleichen Skills relevant, die ich eben auch brauche, um diesen initialen Vertrag zu machen. Und dann kann man sich noch überlegen, dass man sagt, vermutlich ist es einfacher, mit einem Bestandskunden den nächsten Euro zu machen. Also der kostet mich weniger, den zu generieren, als mit einem nochmal komplett plank neuen Kunden, ne? Von dem her kann ich dem gut folgen. Ich finde diese Abgrenzung, diese Buzzwords und Begriffe, das ist oft auch so Wortklauberei. Weil wenn ich es, also was heißt denn Customer Success? Sind die nur dafür verantwortlich, dass der Kunde, also was heißt Success für den Kunden? Das muss ich auch mal irgendwo geklärt haben. Und wenn ich jetzt Consumption-Based deiner Logik folge, dann heißt ja für uns Success auf jeden Fall, dass sie das eigentlich den ganzen Tag benutzen und einen Mehrwert für ihr Business generieren. Ja, also ich in meinem Kopf, ich trenne das gar nicht so stark, wenn ich ehrlich bin, sondern ich versuche eher drauf zu gucken, wie ist denn der gesamte Lebenszyklus von diesem Kunden und welche Fähigkeiten brauchen wir, um den über den dass dieser Lebenszyklus erstens möglichst lange ist und dass während dieser Lebenszyklus existiert, er möglichst intensiv ist zwischen beiden Parteien.
Ja, also wir können es ja mal an einem konkreten Case festmachen. Also wir versetzen uns mal zurück in unsere Zeit von Kalidus Cloud. Wir haben jetzt da irgendeinen Enterprise-Kunden abgeschlossen, 1000 Lizenzen. Was ist dann typischerweise passiert? Also wir waren ab dem Zeitpunkt raus und Customer Success und Professional Services haben übernommen und dann wurde implementiert und dann ging es los. Ne? Und da kann ich mich noch gut erinnern, das war das erste Mal, dass ich dieses Wort überhaupt gehört habe und ich war komplett verwirrt, weil ich überhaupt nicht wusste, was es zu bedeuten hat. Aber da wurde mal irgendwie von Overage oder Overusage oder irgendwie sowas gesprochen. Weil wir Kunden hatten bei Kalidus Cloud, die dann nach den ersten 12 Monaten, nachdem sie ursprünglich mal 1000 Lizenzen gekauft haben, auf einmal bei 1100 waren. Und ich dachte, wie 1100? Also, naja gut, ist ja klar. Also es war anscheinend ein Kunde, der vielleicht irgendwie auch im Wachstum war, der festgestellt hat, okay, wir haben jetzt eben nicht nur noch 1000 Leute, die wir hier, wo wir die Provision berechnen müssen, das war jetzt bei uns der Use Case, sondern es waren jetzt 1100, also 100 Overusage. Das heißt, der Kunde kriegt nicht nur die Rechnung für sein ARR, was er im ersten Jahr bestellt hatte, sondern kriegt nochmal 10% oben drauf, weil er hat ja 100 mehr Seats verbraucht. Und da waren wir aber komplett raus. Das kam praktisch einfach nur, weil der Bedarf da war, weil diese Organisation gewachsen ist und weil wir vermeintlich vielleicht auch im Customer Success einen guten Job gemacht haben, zu verstehen, so, wer muss denn hier noch mit drauf? Und der Scope hat sich automatisch erweitert, ohne dass wir aus dem, Anführungszeichen, Pre-Sales irgend auch nur einen Finger krumm gemacht hätten. Also das ist praktisch so, also aus unserer Perspektive ist es automatisch passiert. So. Natürlich haben da wahrscheinlich Professional Services und Customer Success auch einen guten Job gemacht, ist ja auch klar. Und der Kunde hat gecheckt, ich brauche mehr.
Kunde war erfolgreich, hat neue Leute eingestellt, so, und dann brauchen die halt auch ein Seed. Und weißt du, Customer Success, ich glaube, früher hieß es mal Kundensupport.
Ja, und du, das ist ja eigentlich noch eine dritte Baustelle. Kundensupport gibt es ja meistens noch parallel.
Ja, und ich glaube, da kommt es ja vielleicht auch so ein bisschen her, diese Vor- und nach dem Verkauf-Denke, ne? So, danach, da gibt es dann Tickets und dann müssen wir irgendwelche Problemchen lösen. Und deswegen, was ich eben versucht habe zu erklären, ist, für mich ist das welche Fähigkeiten brauche ich zu welchem Zeitpunkt? Ob die dann in Pre-Sales, in Post-Sales, in Middle-Sales oder in After-Sales oder was auch immer sitzen. Also ist mir eigentlich erstmal ziemlich scheißegal. Und um mal auf deinen Anfang nochmal einzugehen. Also früher habe ich hauptsächlich Post-Sales-Aktivitäten gemacht, weil aus den Post-Sales jemand geschrien hat und gesagt hat, ja, bei dem Kunden müsst ihr unbedingt nochmal eine Demo machen.
Genau.
So, ja, entweder genau, weil wir vorne scheiße gearbeitet haben,
ja,
oder weil wir vielleicht schon im Thema Upsell waren und wo ich mich dann immer gefragt habe.
Ja, oder weil der Handover nicht gut war oder was auch immer, ja. Was ja auch typischerweise.
Was macht ihr da hinten eigentlich, ne? Also, warum muss ich jetzt da vorbeikommen und irgend so eine Tech-Demo machen, ne? Also, ist doch hier überhaupt, also deswegen bin ich bei diesen Skills und halt in seiner eigenen Bude mal zu definieren, also, wofür sind diese Rollen eigentlich da? Was ist der Purpose? Und ich bin ja schon bei dir, dass wenn ich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich so ganz bei dir bin. Also ich verstehe natürlich, dass wenn ich Consumption-Based habe, dann muss ich eigentlich jeden Tag gucken, ist der Kunde happy, gibt es die Use Cases, ist die Usage da, wie kriege ich die noch weiter hoch? Früher war das Spielchen ja, jetzt habe ich es verkauft, jetzt muss ich gucken, dass der Kunde halt Adoption hat. Spätestens dann, wenn das Renewal ansteht, weil wenn er dann keine Adoption hat, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er mit mir renewt. Und dann wäre es auch doof. Also ich glaube, dieses Consumption treibt mich auch dahin, viel konstanter und viel früher darüber nachzudenken, wie können wir den Kunden glücklich und erfolgreich machen, damit er möglichst lange bei uns bleibt. Ne? Weil früher war es natürlich auch geil, ne? Die Börse findet es ja bestimmt auch geil. Wir unterschreiben hier 3-Jahres-Verträge, 5-Jahres-Verträge mit einem fixen Volumen, kann man super planen, Financial Forecast und so weiter. Und mit Consumption-Based kannst du es nicht mehr so einfach planen, ne? Zumindest nicht in dieser Verbindlichkeit. Und also ich würde sogar sagen, für die Kunden könnte das was sehr, sehr Positives sein, weil die Anbieter sich einfach deutlich mehr den Hintern aufreißen müssen, halt einen guten Job zu machen. Ne? Es reicht nämlich nicht, vorne irgendwie das einmal geil zu machen. Wenn es hinten raus kacke ist, ja, dann wird nichts konsumiert und dann gibt's auch keine Kohle.
Also wo ist denn jetzt hier eigentlich, also wo ist denn das Potenzial oder wo ist der vielleicht auch der Konflikt? Wenn ich jetzt von vornherein, und ich habe ja gerade schon ein paar Kategorien genannt, ne, wenn ich jetzt Google Cloud Plattform verkaufe, wenn ich ein Payment Provider bin, wenn ich ein E-Shop-Anbieter bin, dann kenne ich die Problematik sowieso, weil mein Geschäftsmodell von Anfang an darauf basiert, dass möglichst viel Action auf meinem Service stattfindet, was auch immer dann Action ist. Ob das Payments ist, ob das Einkäufe sind, ob das Cloud-Infrastruktur-Nutzung ist. Diese Unternehmen, die so abgerechnet haben, die haben schon so immer so abgerechnet, da hat es auch gar nichts mit AI zu tun, die haben schon vor 5 oder 10 Jahren so abgerechnet. Und da hat sich auch gar nicht die Frage gestellt, brauche ich Pre-Sales, weil da klar war, wir sind hier, also die Vertragsunterschrift ist der erste oder vielleicht der dritte Schritt von 10 Schritten, die wir gemeinsam unternehmen werden oder vielleicht auch unendlich, wenn die Vertrags, also wenn wir uns möglichst lange, möglichst einig sind, dass wir hier eine gute Zusammenarbeit haben. Und dann stellt sich die Frage, wie stelle ich für solche Kunden hinterher den Support dar? Nennt sich das überhaupt noch Customer Success oder brauche ich Customer Success und dazu noch eine mehr technische Ressource, wie zum Beispiel einen SE? Und jetzt, und das ist der große Shift, den ich zumindest wahrnehme, ist, dass viele der sogenannten Incumbents, also klassische SaaS-Anbieter, die seit 10, 20, 30 Jahren am Markt sind, anfangen, mehr und mehr Consumption-Based Anwendungsfälle in ihrem Portfolio aufzunehmen und sich dann die Frage stellt, lohnt es sich eigentlich jetzt nicht mehr nur Pre-Sales-Teams zu unterhalten oder muss ich eigentlich das Pre streichen und das ist jetzt mein Solutions-Team und ich stelle vielleicht einen gewissen Teil von meinem Team auch für eben diese Post-Sales-Arbeit ab, weil es sich auch betriebswirtschaftlich lohnt. Und ich verstehe, was du sagst, ne? Weil also du sagst ja drauf, okay, in meinem Status Quo und dem, was ich jetzt verkaufe, weißes Blatt Papier, wie würde ich das jetzt aufbauen, wenn ich es von vorne aufbauen könnte? Aber das ist ja tatsächlich gar nicht die Situation, in der sich diese Unternehmen wiederfinden. Die haben ja eine Historie, die haben eine Legacy, da gibt es Pre-Sales und plötzlich fangen sie auch an, Tokens und Credits zu verkaufen. Und jetzt stellt sich ja die Frage, ja, also muss ich das jetzt auch machen oder nicht? Das ist ja das, wo die Fragen herkommen.
Muss ich jetzt was auch machen? Tokens verkaufen?
Nee, als Pre-Sales-Führungskraft lade ich unsere Zuhörenden jetzt ein, die vielleicht bei einem der Incumbent-SaaS-Anbieter arbeiten, die nicht AI-Native Geschäftsmodell und Usage-Based Pricing haben. Ich lade diese Menschen dazu ein, darüber nachzudenken, ob es vielleicht lohnend sein könnte, einen gewissen Prozentsatz der Arbeitszeit ihrer Pre-Sales-Teams auch Post-Sales zur Verfügung zu stellen, weil es sich betriebswirtschaftlich lohnt. Weil wir sehen, dass durch den Einsatz der Kompetenzen, die wir in den Solutions-Teams aufgebaut haben, Post-Sales, wir eine höhere, schnellere Adoption, eine schnellere Time-to-Value, eine noch bessere Consumption reinbekommen, sodass es eben durchaus Sinn ergibt, diese, ich jetzt sage jetzt mal, wertvolle Ressource, ja, wir sind ja meistens ziemlich gut bezahlt im Solution Engineering, eben auch dort, also ganz bewusst, mehr Platz einzuräumen, um mehr Erfolg mit unseren Bestandskunden zu haben.
Naja, für mich wäre die Frage, wo kannst du die Fähigkeiten sinnvollerweise einsetzen, um am besten zu acceleraten? So, und wenn die Antwort drauf ist, halt auch im Post-Sales, ja, dann muss ich mir dazu Gedanken machen. Und gleichzeitig kann man ja auch mal die Frage stellen, welche Kompetenzen fehlen vielleicht im Post-Sales, die ich aufbauen sollte, damit das irgendwie Hand in Hand geht. Ne? Wir treffen ja auch viele Companies, die sagen, ja, also bei uns ist es ein Team. Ne? Und ich, also glaube ich denen auch, und ich glaube auch, dass das aus Teammanagement und Orchestrierung und so weiter durchaus Sinn ergibt, das zusammenzufassen, weil dann ein bisschen Overhead und so weiter wegfällt. Ich glaube mal nach wie vor fester dran, also dass es nicht diese eine Person gibt, die das alles in sich vereint, weil das ja auch vielleicht grundsätzlich unterschiedliche Präferenzen und so weiter sind. Ne? Also wenn du mir blöd gesagt hättest, ja, also du machst jetzt hier auch hier Post-Sales, ne, und dann kriegst du da jeden Tag auch mal ein paar Tickets und die musst du beantworten, da hätte ich gesagt, kannst du mich mal gerne haben, ich gehe jetzt. Ja, also ich finde da keine Freude drin. Ich habe andere Leute getroffen, die gehen da total auf. Ne? Für die wäre das Schlimmste aber, wenn sie vorne so einen Pitch machen müssten. Und deswegen, ich komme immer wieder zurück auf diese Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten braucht, und wir können es ja gerne so nennen, unser Solution-Team, um den optimalen Impact für die Kunden und damit ja auch für die Company zu erzielen. Und also jetzt mal zwischen uns beiden, wie das dann am Ende, also mir ist wirklich scheißegal, wie das heißt. Aber sich die Überlegung zu machen, hey, unser Go-to-Market verändert sich vielleicht, unser Geschäftsmodell verändert sich vielleicht, da steigt auch die Erwartungshaltung bei den Kunden, da steigen die Anforderungen und so weiter. Wie müssen wir uns intern aufstellen? Welche Rollen braucht es wirklich? Wie sind die geschnitten? Und welche Skills helfen uns, das maximal gut zu bedienen? Ja, das auf jeden Fall. Und wenn dann bei rauskommt, wir setzen unsere Frontschweine, also die SEs, noch auch ein bisschen weiter hinten im Prozess sinnvoll ein. Und gleichzeitig müssen wir bei den Customer Success Kollegen auch vielleicht am Mindset ein bisschen arbeiten und irgendwo Skill und so weiter hochdrehen. Fair enough, ja. Und wir haben ja auch vor kurzem mal das Thema, oder du hast das Thema mal mit dir alleine diskutiert, Forward Deploy Engineer. Ja? Also auch da, und wir haben es vor kurzem in der Leadership Academy auch diskutiert. Ja? Also, und da war die Bandbreite von, was ist der Scheiß eigentlich, habe ich noch nie gehört, brauche ich auch gar nicht, in unserem Geschäftsmodell ist mir vollkommen egal, bis hin zu, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Begriffe wir für diese Rolle vielleicht haben bei uns im Unternehmen. Und da denke ich mir auch, ne, also du kannst ja strategisch drauf gucken, brauche ich diese Rolle, um eben frühestmöglichst beim Kunden zu acceleraten, oder ist das auch eher eine Skill-Diskussion? Also dadurch, dass sich Go-to-Market, Erwartungshaltung und so weiter verändert hat, wo muss ich anders agieren? Brauche ich dafür eine neue Rolle? I don't know, ja, muss ich jeder selber beantworten. Aber dass ich vielleicht ein anderes Mind und Skillset brauche, da bin ich dabei. Und sich dazu Gedanken zu machen, auf jeden Fall. Deswegen würde ich jetzt, in meinem Kopf ist das gar nicht schwarz oder weiß, ne? Also, sondern ich glaube, es ist sehr grau.
Ich habe ja die Antwort schon vorweggenommen. It depends am Ende. Von daher stimme ich dem grundsätzlich erstmal zu. Und was du sagst, welche Fähigkeiten brauche ich und welches Profil brauche ich, damit es in der Rolle gut wird? Ich weiß jetzt auch nicht, also ich gebe das sehr offen zu, da habe ich keine finale Meinung dazu, ob man Customer Success und Solutions, ob man das zusammenlegen muss oder sollte. Wenn ich jetzt auf die Customer Success Teams schaue, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, was natürlich jetzt hier anekdotische Beweisführung ist, dann war es eher so ein bisschen, was du gerade auch schon angedeutet hast. Das waren jetzt nicht die Leute, die dir den Technical Deep Dive geben können. Die waren im Produkt schon ausgebildet, aber bei weitem nicht so tief wie der typische SE. Wenn du denen gesagt hast, mach hier mal eine coole Demo oder so, das hat eher nicht funktioniert. Und die haben sich auch nicht unbedingt jetzt für Neuumsatz verantwortlich gefühlt, sondern das war eher Renewals und Churn Protection. Das waren die KPIs Nummer 1. Ich würde nach wie vor, und das ist dann unabhängig, ob wir Pre- oder Post-Sales als Solutions-Teams arbeiten, nach wie vor unsere Verantwortung sehen. Also es geht hier irgendwie um Revenue-Wachstum. Ob das dann Net New Revenue ist, oder ob wir von einer Net Revenue Retention über 100% sprechen, also den Account wachsen lassen. Das ist ja am Ende ein Neuumsatz. Da sehe ich nach wie vor unsere Verantwortung. Und da muss man ja auch ein bisschen Lust zu haben. Ja, also weil das hat am Ende aber auch was mit Verkaufen zu tun. Und viele Customer Success Manager, die ich jetzt auch kennenlernen durfte, nochmal Anecdotal Evidence. Ja, also wenn du jetzt hier zuhörst und dir denkst, was labert der Tim da für einen Scheiß, schreib mir tim@seerockstars.com, sprechen wir mal. Die haben sich jetzt nicht, diese Customer Success Manager, die ich kennenlernen durfte, die haben sich jetzt nicht als Vertriebsmenschen identifiziert. Ja. Und ich würde aber dazu sagen, und auch das wird wahrscheinlich nicht jedem SE gefallen, SEs gehören für mich auf jeden Fall mit zum Vertrieb.
Ja, ne, es steckt ja schon in Pre-Sales irgendwie mit drin.
Und was du gerade gesagt hast, was ja auch ein schönes Akronym für SE
ja,
ist.
Ja, stimmt. Ne, deswegen nennen die sie jetzt alle Solution Engineer oder Solution Architects. Dann klingt es immer so, naja, anyway. Also spannend, was du gerade sagst. Ne? Also so, wir haben einen Vertrieb und wir haben irgendwie einen Customer Success oder wir haben Pre- und einen Post-Sales. Und ich treffe jetzt auch hier bei unseren Kunden, also die haben den Vertrieb, die haben den Pre-Sales, dann haben die Technical Account Manager. Das sind nämlich, die können dann nämlich schon mal eine Demo geben. So, dann okay. haben die Customer
Aber die
Success.
Machen nur Bestandskunden, oder? Die
TAMs. Die machen nur Bestandskunden, ganz klar. Die machen Bestandskunden. Dann haben die Customer Success, dann haben die, also Implementierung, ne, Professional Services. Und dann haben sie noch ein Partnernetzwerk. Ja, und wahrscheinlich habe ich noch drei Rollen vergessen. Also da gibt es ja auch eine riesige Bandbreite. Und wie du sagst, it depends. Und wenn es sinnvoll ist, neue Rollen zu schaffen, um da das erfolgreich nach vorne zu treiben, also dann würde ich ja sagen, go for it. Zumindest diese Diskussion mal zu führen. Und mit dem Consumption-Based, ich finde, da kommt noch eine weitere, oder da wird eine weitere, eine bereits existierende Schnittstelle, die wird noch wichtiger. Sowohl Pre- als auch Post-Sales. Und die heißt Product, aus meiner Sicht. Mhm. Ja, also die gibt es heute auch schon. Also das wird jeder SE vermutlich und jeder Customer Success Manager auch bestätigen können, weil die Schnittmenge habe ich immer. Aber mit der Geschwindigkeit, wie wir uns jetzt bewegen, gerade in Consumption-Based und mit der Erwartungshaltung, die da draußen herrscht, glaube ich, ist das eine Sache, die ist sehr stark in der Verlosung mit drin. Und auch da muss ich mir überlegen, wo sitzt das? Kommunikation, Schnittstelle, Skill und so weiter. Glaube ich, ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, der auf das große Ganze einen riesen Impact hat und den vielleicht viele noch gar nicht so sehen oder so sehen wollen, aber da gibt es halt auch da gewisse Abhängigkeiten.
Ich habe noch einen letzten sehr konkreten Vorschlag, dem müssen wir uns aber auch ein bisschen annähern. Jetzt sind wir ja aus unserer SE-Rolle rausgegangen und sind jetzt hier seit 2,5, 3 Jahren selber Gründer. Wir haben die GmbH gebaut. Dementsprechend müssen wir uns jetzt natürlich auch, also dürfen, macht auch Spaß, uns mit Themen auseinandersetzen, die über die SE-Rolle hinausgehen. Zum Beispiel Marketing. Ja, da baut man mal so eine Webseite, da macht man mal eine Landingpage. So. Und es gibt ja eine Sache, die im Marketing die ganze Zeit passiert, die auch übrigens im Vertrieb die ganze Zeit passiert. Ich werde gleich konkret das auflösen, wovon ich spreche. Was aber im Solutions oder im Pre-Sales fast gar nicht passiert. Bin ich zu unkonkret oder hast du schon was im Kopf, wenn ich das jetzt so herleite?
Ich habe noch nichts Konkretes im Kopf, ne, aber okay. mach weiter.
Ist wahrscheinlich zu abstrakt. Ja, also ich löse auf, wovon ich rede.
Ist doch gut, ja?
Was, also Marketing-AB-Test. Sagt dir was? Mhm. Was ist ein AB-Test?
Naja, du machst zum Beispiel ein Mailing an deine, sagen wir jetzt mal, Bestandskunden und 50% von denen kriegen Version A von einer Marketing-E-Mail und die anderen 50% kriegen Version B und danach guckst du, welcher hat besser performt.
Ja, ja. So, genau. Und was ist das am Ende? Das ist ja ein Experiment. Also ein Experiment, was ich durchführe, um hinterher festzustellen, also hat A oder B besser funktioniert. Und das macht Marketing ja auf allen Ebenen. Die machen das mit Newsletter-Ausgaben, die machen das mit Webseiten, die machen das mit Landingpages, die machen die ganze Zeit AB-Tests, die ganze Zeit irgendwelche Experimente, um zu lernen, was funktioniert besser. Als ich damals bei Miro war, das Produktteam ständig Experimente gemacht. Die haben dann bei bestimmten Prozentsatz der Userbase ein Feature irgendwo anders hingeschoben oder haben das ein bisschen ausgebaut und haben geguckt, wie verändert denn das die Adoption, wie verändert denn das die Usage, wie verändert denn das User-Feedback, um dann eine Entscheidung zu treffen. Also war das jetzt eine schlaue Idee, ja oder nein? Sollen wir das für alle ausrollen, ja oder nein? So, auch im Vertrieb übrigens, ständig Experimente. Da wird mal das Calling-Skript angepasst, da wird mal die Positionierung angepasst, da werden mal die Use-Cases, die nach außen kommuniziert werden, angepasst, da werden mal die Ansprechpersonen angepasst, um zu lernen. Also ist das hier, läuft das oder läuft das nicht? Und weißt du, wo überhaupt gar keine Experimente stattfinden, zumindest in meiner Wahrnehmung?
Nee, klär uns auf.
Ja, in Pre-Sales-Teams. Wann hast du das letzte Mal einen Pre-Sales-Leader getroffen, der gesagt hat, ich habe das letzte 2 Quartale, habe hier mal ein Experiment in meinem Team gemacht. Die eine Teil von meinem Team hat Y gemacht und das andere Teil des Teams hat Z gemacht und ich habe hinterher mal die Entscheidung getroffen, was ich besser fand. Wie oft hatten dir das ein SE-Leader schon erzählt?
Also die letzten 16 Jahre noch gar keiner.
Ja, genau. Das kam mir so, ich habe mir vorhin so mein Ei gebraten, ja, wie ich das so mache und ich habe so ein bisschen über Experimente nachgedacht. Da habe ich gedacht, meine Güte, also alle Abteilungen fahren die ganze Zeit Experiment, aber also wenn du jetzt hier SE-Leader bist und du denkst, Tim und Jan, was labern die da schon wieder? Ich habe hier die letzten 3 Jahre die und die Experimente gemacht, um zu verstehen, wie wir noch besser arbeiten können. Also bitte, auch hier, melde dich bei mir. Also mir ist es nicht begegnet. Ich rede bestimmt in der Woche mit 20 oder 30 SE-Führungskräften. Nie sagt mir irgendeiner, ich habe letztes Quartal mal ein Experiment gemacht. So, und hier ist mein Vorschlag, hier ist mein Experiment, um jetzt mal auch einen konkreten Handlungs- Tipp zu geben zu dem, was wir hier jetzt hier diskutiert haben. Also wenn ich jetzt heute ein SE-Leader in so einem Incumbent SaaS-Anbieter wäre, also der traditionell eher aus dem Seat-Based Pricing kommt, und jetzt haben wir angefangen, mehr Use Cases über Usage-Based Pricing und mehr Token und Credits, ist jetzt auch ein Thema geworden. Und bei uns wird ständig diskutiert, ja, müssen wir auch Post-Sales machen, bla bla bla. Also mach doch mal ein einfaches Experiment. Du schnappst dir mal dein Team, und also je größer, desto einfacher ist das Experiment. Vielleicht hast du ja sogar ein Team, wo du das direkt so machen kannst, und bei dem anderen lässt es halt bleiben. Und dann stellst du halt mal einen bestimmten Teil der Arbeitszeit mal ab und sagst, okay, hier jetzt bitte nicht mehr Pre-Sales, sondern beispielsweise 50% der Arbeitszeit mal Post-Sales, mal für ein Quartal. Und wir machen das für sehr dedizierte Accounts. Wir sagen, bei dem Account, bei dem Account, bei dem Account, also natürlich nur Bestandskunden, Post-Sales per Definition nur bei Bestandskunden möglich. Und dann gucke ich mal. Da kannst du doch auf die Metriken schauen, auf die Adoption-Metriken, auf den Time-to-Value, auf die Usage-Statistiken, die ihr hoffentlich erhebt bei euren Kunden. Ja, ist natürlich eine Grundvoraussetzung, um das überhaupt da. Am Ende wird es die Rechnung sein. Ja, haben wir mehr Lizenzen verkauft? Haben wir mehr Credits verkauft? Dass ich da mal so ein Experiment fahre, ob man das jetzt in 3, 6 oder 12 Monaten fahren muss, das kommt wahrscheinlich ein bisschen auf das an, was du oder ihr verkauft. Ja. Aber so kann ich doch mal ganz konkret mein Experiment fahren. Also lohnt sich die Scheiße? Lohnt es sich, hier einen substanziellen Teil meines Teams Post-Sales zur Verfügung zu stellen, indem ich es mit einem mal mache, mit einem mal nicht mache und gucke, geht die Wachstumsrate der Bestandskunden bei den Kunden, wo wir das tun, nennenswert, weicht die nach oben ab von dem, die vielleicht nur die normale Account Manager und Customer Success Unterstützung bekommen, bei denen, wo noch jetzt zusätzlich der SE dabei ist. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du es hochrechnen, kannst du es extrapolieren, dann kannst du Wirtschaftlichkeitsrechnung machen und bobs ja Anker. So. Und also, also wenn ich jetzt SE-Leader wäre und ich hätte jetzt ein Team, keine Ahnung, 20, 30, 50 SEs, das ist doch genau das, was ich machen würde. Wenn bei mir irgendjemand, wenn mein CRO zu mir käme und die Frage stellt, also hier, was ist denn hier los? Wir müssen doch hier unseren Leuten das, die Unterstützung bieten. Und ich habe jetzt die Überzeugung, dass es vielleicht nicht so ist, und ich habe die Überzeugung, dass es so ist. Ja, dann kann ich mir die Frage aber daten- und faktenbasiert beantworten, indem ich mal genau dieses Experiment fahre. Ja, so, also ich bin für mehr Experimente im Pre-Sales und Pro-Sales und Solutions, whatever the fuck you wanna call it, excuse my French.
Ja, ich glaube, Experimente im Sinne von Dinge ausprobieren haben die Leute schon gemacht, ne? Aber du redest ja genau von diesem Vergleichenden und wie gesagt, da.
Ja, und damit du am Ende auch mal ein paar Daten hast, mit denen du also auch argumentieren kannst. Ist ja sowieso so ein Thema, was wir ja auch ständig diskutieren. Dass, also meine Wahrnehmung ist, dass die Pre-Sales-Führungskräfte, Solutions-Führungskräfte irgendwie die Abteilung ist, die am schlechtesten und am wenigsten mit tatsächlichen Metriken arbeiten. Und ich meine, wir reden hier ständig im Podcast darüber, weil wir auch glauben, dass da einfach also Wirkung versteckt ist und dass wir mehr Zahlen und Daten und Fakten basiert argumentieren müssen, auch bei unserer internen Positionierung. Und das wäre doch mal hier eine konkrete Möglichkeit, genau das zu tun. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ne? Ich rede mich jetzt hier natürlich auch leicht. Ja, wenn ich wäre, dann würde ich und so weiter. Aber wenn du jetzt sagst, hey, was der Tim da vorschlägt, finde ich irgendwie interessant und du mal da ein Sparring brauchst oder was, also quatsch mich einfach an, ich bin gerne bereit.
Ja, das ist so ein schönes Schlusswort zu deinem Thema, würde ich sagen. Was gibt's noch?
Du, ich gucke auf die Uhr und denke mir, jetzt ist Schluss, wenn du nicht noch irgendwas loswerden willst.
Dann ist jetzt Schluss.
Das war Pre-Sales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir die Folge gefallen hat, du vielleicht einen Impuls mitnehmen konntest, eine Idee mitnehmen konntest, abonnier die Show. Solltest du Fragen, Kritik, Themenwünsche haben, schreib uns. Ja, LinkedIn ist ein guter Kanal dafür. Wir freuen uns natürlich über jede Nachricht und antworten da auch gerne. Link zu den Profilen findest du in den Shownotes. Und ja, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.